Ja, ganz herzlich willkommen natürlich auch an Balingen, unsere Location. Mega cool, dass ihr auch dabei seid, mit uns einsteigt in diese neue Serie Momentum. Also auch euch ein ganz herzliches Willkommen. Hey, wir kommen ja aus der Sommerserie Kino. Und mal ganz kurz, wer von euch war an einem Sonntag hier? Ja, sehr viele. Super. Kino ist ja echt genial, aber Kino ist heute nicht mehr Kino, wie wir es mal kennengelernt haben. Kino hat sich weiterentwickelt. Ja, Kino, das geht. 3D, das ist eine Weiterentwicklung. Wer von euch war schon mal in einem 3D-Film? Das sind viele. Super. Genial. Man kriegt da hier so eine komische Brille und so, gell? Die eigentlich ist ja nur da, dass man cool aussieht. Bei mir bringt das nichts, weil ich eh schon so gut aussehe. Aber hat jemand von euch schon mal einen 3D-Film ohne 3D-Brille angeschaut? Ja? Ganz wenige, ihr lebt noch, sehr cool. Wenn du das machst, 90 Minuten lang 3D ohne 3D-Brille, du kriegst Kopfschmerzen. Du wirst irgendwie gaga. Du denkst, wow, was ist denn das? Du entdeckst nicht, was diesen Film wirklich ausmacht und dir wird's übel. Und ich glaube, genau so geht es uns mit der Bibel. Ich glaube, dass die Bibel ein ultramodernes Buch ist, dass dort eine sensationelle 3D-Technik drinsteckt. Dimensionen, die man erst entdeckt, ja, wenn man eine Brille aufhat. Wir brauchen eine 3D-Brille für die Bibel. Aber wie sieht diese Brille aus? Sie besteht aus zwei Gläsern. Das eine Glas ist die hebräische Sicht. Wir brauchen eine hebräische Sicht auf die Bibel. Wir müssen verstehen, hey, den hebräischen Hintergrund, die Kultur, die Denkweise, wo dieses Buch herstammt und aus was heraus dieses Buch geschrieben wurde. Und das zweite Glas der Brille ist Jesus. Wir müssen die Brille Jesus aufsetzen, um die Bibel in ihrer ganzen Dimension zu verstehen. Weil ganz ehrlich, wenn du die Bibel ohne diese Brille liest, kriegst du irgendwann Kopfschmerzen. Dann denkst du, boah, echt? Wirklich jetzt? Und noch ein Krieg? Und noch ein Opfer? Und was soll denn das Ganze? Und du legst es weg und du wirst die Dimension dieses Buches nicht begreifen, ohne diese Brille. Nina hat schon gesagt, es geht in dieser Serie jetzt um jüdische Feste. Ja, das liegt ja manchmal ganz weit weg von uns und wir wissen so gar nicht so, jüdische Feste. Wir wollen mit dieser 3D-Brille auf diese Feste draufschauen. Und zunächst eine Übersicht, mal ganz kurz, die drei großen jüdischen Wallfahrtsfeste. Das beginnt mit Ostern, Anfang des Jahres oder Pessach. Wir haben dieses Jahr Pessach gefeiert an Karfreitag. Und alle die da waren, zumindest was ich an Resonanz bekommen habe, haben mir gesagt, hey, das war cool. Das war krass, das hat mir nochmal neue Dimensionen aufgezeigt. Pessach, Ostern. Oder dann Pfingsten, das zweite große Wallfahrtsfest. Schawuot an Pfingsten und das dritte dann im Herbst, jetzt das Laubhüttenfest Sukkot. Und Sukkot ist eigentlich ein Zusammenschluss aus drei Festen. Und die Serie, die wir jetzt haben, die beschäftigt sich mit diesen drei Unterfesten, die zusammen Sukkot ergeben. Und das wäre einmal Rosh Hashanah, um das es heute gehen wird, dann Yom Kippur am nächsten Sonntag und am dritten Sonntag geht es um Sukkot, das eigentliche, der Versöhnungstag, zusammengefasst in diesem einen Fest. Warum Wallfahrtsfest? Was hat Gott sich gedacht? Warum mussten die alle losmarschieren und eine ganze Woche in Jerusalem verbringen? Und ich glaube, Gott macht gar nichts durch Zufall. Dieses Wallfahrtsfest, ihr müsst euch vorstellen, das ist bis heute noch so. Die Leute müssen ihr komplettes Business abgeben. Sie lassen alles, was sie ausmacht, was sie ihren Alltag gestaltet und auch so ein bisschen so ihre Persönlichkeit ausmacht, lassen sie für eine Woche ruhen. Und sie ziehen los, sie gehen Schritte in ihrem Leben im Glauben, dass Gott sie auch in dieser Woche versorgt, dass Gott ihnen in dieser Woche begegnet und dass sie Gott in einer ganz neuen Dimension begegnen werden. Und ich möchte dich einladen, für diese nächsten drei Sonntage, also heute und die zwei, diese drei Sonntage können ein Glaubensschritt in deinem Leben sein. Thank you. So ertönt es an Rosh Hashanah. Das Widerhorn, geblasen, kann schön klingen, kann auch ganz schrecklich klingen. 100 Mal und mehr ertönt es an diesem Tag, an diesem Fest. Das Fest des Widerhorns. Jüdischer Neujahrstag. Okay, haben einen anderen Kalender als wir. Neujahr, Horngeblase, Bilanz ziehen, gute Vorsätze. Klingt ziemlich nach Silvester, oder? Ich muss ehrlich sagen, da finde ich es noch fast cooler, Raketen hochzujagen, als so ein komisches Horn zu tröten. Aber leider ist für viele, viele Menschen Rosh Hashanah nicht mehr als Silvester. Sie betrachten es einfach so als Neujahr, Start eben in das neue Jahr und gut, man denkt nochmal so ein bisschen über das Alte nach und macht dann irgendwie weiter. Aber das ist nicht der Ursprung des Festes, das ist nicht der Gedanke, das ist nicht der Kern. Und ihr merkt, so wie wir heute mit unseren Festen umgehen können, kann man auch mit den biblischen Festen umgehen. Umso spannender wird es, wenn man diese Feste mit der 3D-Brille betrachtet. Und ich möchte das beispielhaft jetzt machen an der Frage, warum ein Widerhorn? Warum dieses komische gebogene Dings, das so einen Lärm macht? Und da ist mal die erste Dimension. Die erste Dimension, da brauchst du Jesus nicht dazu. Das kannst du dir einfach angucken und du fragst dich, hä, warum ein Widerhorn an diesem Fest? Zunächst mal ist es historisch gesehen super einfach zu erklären. Das Widerhorn war ein Kommunikationsinstrument. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel waren insgesamt 2 Millionen Personen. 2 Millionen Personen, die ausgezogen sind aus Ägypten raus in die Wüste. So, und ihr alle wart vorhin am Anfang der Celebration, also mehr oder weniger nicht hier. Ja, wir haben sogar einen Countdown, der läuft runter und der läuft auf Null und keine Sau ist da. So pünktlich sind wir im ICF. Stellt euch mal vor, die Israeliten wären genauso gewesen. Da wären die ersten schon in Kanada und die anderen hätten Ägypten noch nicht verlassen. Damit das nicht passiert, hat man das Horn geblasen und alle wussten, hey, jetzt hoch mit dem Hintern, jetzt geht's los. Ein Kommunikationsinstrument, das übrigens extrem gut funktioniert hat. Es gibt eine religiöse Sichtweise. Ja, Leute lesen das in der Bibel, hey, Hornblasen, cool, ich kaufe mir auch ein Horn. Es gibt so einen neuen Judaismus in unserem Land. Leute, die so alles Hebräische irgendwie machen und dann fragst du sie und sie bleiben auf dieser ersten Dimension stehen und du sagst, warum machst du das? Keine Ahnung, steht in der Bibel. Okay, ist mir zu wenig. Ich möchte mehr wissen. Schauen wir in die zweite Dimension hinein. Ich habe gesagt, alles in der Bibel weist auf Jesus hin. Die Bibel vor Jesus im ersten Teil und die Bibel nach Jesus im zweiten Teil. Alles weist auf Jesus hin. Wie ist das jetzt mit dem Widerhorn? Widder, Widder, da war doch was. Stimmt. Es gibt doch schon mal so einen Widder in der Bibel. Da war Abraham. Das ist der Typ, dem Gott so eine ganz krasse Versprechung gemacht hat. Er hat ihm ein ganzes Land versprochen. Er hat ihm Nachkommen ohne Ende versprochen. Und Abraham war sehr speziell. Der war steinreich. Der hatte alles, was man sich vorstellen kann. Aber das Wichtigste war ihm ein Sohn. Und Gott schenkt ihm diesen Sohn. Und als er ihn dann tatsächlich hat, nach vielen, vielen Jahren, sagt Gott, hey, opfer ihn. Ich habe keine Ahnung, was in Abrahams Herz vorgegangen sein muss. Aber Abraham gehorcht. Er zieht los und er ist wirklich bereit, seinen Sohn zu opfern. Er legt ihn schon auf den Stein und im allerletzten Moment, in der letzten Sekunde, sagt Gott, stopp! Schau mal da drüben, da ist ein Widder. Nimm den. Und der Widder steht für ein stellvertretendes Opfer. Wenn du jetzt diese Jesusbrille aufsetzt, dann weißt du, hey, der Widder ist Jesus, das stellvertretende Opfer. Übrigens an Pessach, ja, da wird das männliche Lamm, der Widder, geschlachtet. Es ist wieder der Hinweis auf Jesus Christus, der stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Warum das Reinpusten in das Horn, das Reinblasen? Und auch da, wenn du nachforschst, dann denkst du, hä, Blasen, Atem, Pusten, da ist doch auch was in der Bibel. Ja, stimmt. Ganz am Anfang, 1. Mose. Gott nimmt so einen Klumpen Erde und formt den und dann kommt sein Atem in diesen Klumpen Erde und dieser Klumpen Erde wird zu einer lebendigen Seele. Was hat das mit Jesus zu tun? Manchmal kommen Menschen hier rein und sie sind echt beladen, sie sind belastet und dann kommt jemand und sagt, weißt du, du musst das einfach am Kreuz tauschen. Aha, meine Probleme am Kreuz tauschen. Gibt es da so eine Art Frauentausch oder so? Also nur falls du mit deiner Frau Probleme hast. Oder? Wie ist das gemeint? Deine Probleme am Kreuz tauschen. Diese Nachricht, diese Botschaft vom Kreuz, dass Jesus Christus gestorben ist, ist eigentlich eine total bescheuerte Nachricht. Sie sagt überhaupt nichts. Es sei denn, der Heilige Geist, Gottes Atem, kommt in diese Nachricht hinein und macht sie in deinem Leben lebendig. Und du verstehst, hey, da ist nicht irgendjemand einfach am Kreuz gestorben. Dieser Jesus ist stellvertretend gestorben für dich und für mich. Er ist stellvertretend gestorben, um in deinem und in meinem Leben etwas zu verändern. Es ist der Widder, der in deinem Leben eine Rolle spielt. Jetzt hat dieses Horn aber noch eine zweite Funktion. Ja, immer wenn du in der Bibel das Wort Posaune liest, ist eigentlich Horn gemeint. Für die ganz Schlauen, historisch Kritischen, es gab noch gar keine Posaunen, als die Bibel geschrieben wurde. Es ist wirklich dasselbe, das Widderhorn und die Posaune. Und jetzt kannst du denken, hey, Moment, Posaune? Da war doch was. Ja, das Volk Israel sollte... Perfekt. Das Volk Israel sollte das Land einnehmen, das Gott ihm versprochen hat. Es sollte nach Kanaan reinmarschieren. Und sie waren unterwegs so mit Rucksack und hey, hallo und Checker. Dumm war nur, da stand eine Stadt im Weg. Und nicht irgendeine, das war Jericho. Die höchsten Mauern, die man sich vorstellen kann. Diese Stadt gilt als uneinnehmbare Festung. Und jetzt sagt Gott zu den Israeliten, hey, ihr seid so Hammer-Soldiers. Ich will, dass ihr losstürmt, dass ihr die Mauer Nein. Gott sagt, wisst ihr was, macht mal einen auf Häkelclub, latscht 7-mal um die Stadt rum, singt ein paar Liedchen und dann pustet ihr ins Horn und die Stadt wird umfallen. Und ich glaube wirklich, für die Männer war das das Schlimmste, was sie sich vorstellen konnten. Ein Kampf führen, ins Horn blasend. Wow. Und ich glaube wieder, die Jesusbrille hilft. Ich glaube, in deinem und in meinem Leben gibt es solche unüberwindbaren Mauern. Es gibt solche Festungen in unserem Leben, die wir nicht einnehmen können. Aber wenn wir verstehen, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt, Jesus Christus in deinem Leben lebendig macht, sozusagen das Horn bläst, dann können Mauern in deinem Leben einstürzen. Dann kann der Weg frei werden, den Gott dir vorhergesehen hat. So, wie gehen wir um mit dieser Nachricht der zweiten Dimension? Es gibt Leute, die kaufen sich jetzt wirklich ein Widderhorn und dann stellen sie sich zu Hause in ihr Wohnzimmer oder in ihre Small Group und dann pusten sie kräftig das Widderhorn. Why not? Ganz ehrlich, wenn dir das hilft, dann mach es. Wenn dir hilft zu verstehen, was Gott damit sagen möchte, dann tu das. Aber es geht nicht um das Horn. Die Message dahinter ist, dass Jesu Name ausgesprochen durch unseren Atem Kraft hat, in unserem Leben etwas zu verändern und zu bewirken. Und wenn dir das Horn dabei hilft, das zu verstehen, wow, cool. Jetzt fragen mich Leute, weißt du, es gibt so viele Traditionen im Jüdischen. Warum leben wir das hier im Gottesdienst nicht? Wir können doch auch hier öfter mal ins Horn tröten oder mit Fahnen rumlaufen oder so. Warum tun wir das nicht? Das hat einen ganz simplen, einfachen Grund. Wir möchten, dass du dich in diesem Gottesdienst willkommen fühlst. Und wir möchten, dass du verstehst, was hier passiert und dass es integrierend ist. Ich war im Urlaub in Holland und ich mag Holland echt. Also ich rauche nicht, ich esse keine Kekse, aber ich mag Holland trotzdem. Ich finde das richtig gut, das Land. Ist so entspannt. Hat vielleicht, na gut, ich mag es wirklich. Holländer haben eine ganz komische Eigenschaft. Ja? Die allermeisten verstehen Deutsch. Die können auch einigermaßen Deutsch. Und die unterhalten sich mit dir und es ist echt voll easy, bis zu dem Moment, wo sie nicht möchten, dass du was mitkriegst. Dann drehen sie sich nämlich um und reden Holländisch. Und wisst ihr, diese Dinge im Gottesdienst, die sind manchmal wie Holländisch. Du drehst dich um und du benutzt deine Insidersprache. Natürlich sagt die etwas, natürlich steckt da was dahinter, aber der andere versteht sie nicht. Und er fühlt sich ausgegrenzt, er versteht es falsch, er wird aggro oder im besten Fall sagt er, ja, die sind nicht so ganz Knecke und geht wieder. Und wir möchten, dass du diese Gottesdienste hier verstehst und mitfeiern kannst. Deshalb, wenn du zu Hause Fahnen schwingen möchtest, Hörner blasen willst oder was immer, mach es, wenn es dir hilft. Jetzt habe ich vorhin gesagt, das ist eine 3D-Brille und wir sind erst bei 2D angekommen. Vielleicht hast du dich mal irgendwann in der Schule oder auch später, als du vernünftig wurdest, gefragt, wie funktioniert eigentlich 3D? Ja, wie geht das? Das ist ja eine zweidimensionale Fläche. Wie kann man mit einer zweidimensionalen Fläche eine dreidimensionale Welt erschaffen? Und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Du nimmst zwei Bilder, die man übereinander legt, die versetzt sind und farblich zueinander so abgestuft sind oder abgestimmt sind, dass du mittels dieser Brille in deinem Hirn ein 3D-Bild erzeugen kannst. Dazu ist dein Hirn in der Lage. Und genau dasselbe tut die Bibel. Die Bibel im ersten Teil ist auf Jesus zugeschrieben. Die Bibel im zweiten Teil ist von Jesus hergeschrieben. Und jetzt nimmt sie diese zwei Bilder, lagert es übereinander und eröffnet uns eine neue Dimension. Und um diese neue Dimension geht es bereits in diesem uralten Fest. Wir finden Hinweise auf die Zukunft, auf das, was kommen wird. Und wen wundert's? Was finden wir da? Die Posaune. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Hier ist die Rede von der Endzeit. Und was ist die Endzeit? Die Bibel sagt, es wird die Zeit kommen, an der Jesus Christus wiederkommt. Jesus Christus wird wieder auf diese Erde kommen. Und in diesem Moment, wenn Jesus hier sein wird, wird er sein Schöpfungswerk vollenden. Und er wird diese Erde wiederherstellen. Es wird von einem Moment auf den anderen kein Leid mehr geben. Kein Geschrei mehr geben, kein Weinen, keine Krankheit, kein Durcheinander, kein Chaos, kein Krebs, kein Schmerz, kein Verlust, keine unerfüllten Wünsche, keine Sehnsüchte, die nicht gestillt würden. Und dieser Tag, der wird kommen und dieser Tag ist beschrieben. Warum wieder die Posaune? Ich habe vorhin gesagt, in dem Moment, wenn der Atem Gottes, der Geist Gottes in den Widder kommt, geschehen übernatürliche Wunder. Und hier ist dasselbe Bild. Wenn der Heilige Geist durch Jesus Christus wieder auf diese Erde kommt und sein Werk vollendet, werden die Toten auferstehen und zu neuem Leben auferweckt. Jetzt fragen mich manchmal, hey, Christen, die sagen, du Mike, darf man sich eigentlich als Christ verbrennen? Geht das? Und da sage ich, du, denk mal ganz kurz nach. An dem Tag, wenn wir auferstehen werden, was ist das größere Wunder? Dass aus Asche wieder ein Mensch wird oder aus Wurmscheiße? Hä? Ja, denk mal drüber nach. Es werden Wunder geschehen, unbegreifliche Wunder. und Gott wird neues Leben schaffen, hier auf dieser Erde. Und dieses ganze Fest, diese ganze Posaune ist nichts anderes als ein riesiger Wake-up-Call. Werdet wach, wacht auf. Hey, es wird kommen, es wird geschehen. Und das Krasse ist, dieser Wake-up-Call, den gibt es seit tausenden von Jahren. Und der nennt sich Rosh Hashanah. Dieses Fest ist ein Aufruf, ein Wake-up-Call. Und sagt, Leute, werdet wach. Denn es ist mehr als Silvester. Dieses Fest sagt, setz dich hin und zieh Bilanz. Überleg dir, was in deinem Leben war. Es geht in diesem Fest darum, dass du eine Einstellung bekommen sollst. Lebe dein Leben so, als wäre es dein letzter Tag. Hey, und denk mal wirklich drüber nach. Was würdest du dann tun? Wenn du dir wirklich bewusst wärst, dass das der letzte Tag ist, ich glaube, du würdest nicht aufstehen und nochmal eine Malle-Party schmeißen. Du würdest nicht aufstehen und nochmal die Konten checken. Ich glaube, du würdest dir Gedanken machen und würdest dich fragen, hey, mit wem bin ich unversöhnt? Mit wem habe ich was zu klären? Stellt euch mal folgende Geschichte vor. Ich weiß, es ist nur eine Geschichte, aber vielleicht könnt ihr es euch vorstellen. Ein Riesenkönig, der größte König überhaupt, den es hier auf der Erde gibt, reich, mächtig, unfassbar, genial. Dieser König gibt dir heute eine Einladung. Er schreibt dir und er sagt, hey, ich möchte mit dir feiern. Ich möchte, dass du morgen zu mir kommst, morgen früh um 10 an meinem Hof. Und ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, alles, was du in deinem Leben jemals verbockt hast, alles, was du falsch gemacht hast, alles, was du Mieses gedacht hast, was du Blödes geredet hast, deine ekelhaften Klamotten, die du hast, das kannst du alles ablegen und du wirst morgen früh um 10 völlig clean, mega genial vor mir stehen. Habt ihr das Bild? So, und jetzt stehst du da und sagst, hallo? Guck mich mal an, wenn ich nicht geil aussehe, das muss doch reichen, oder? Was brauche ich, neue Kleider? Und überhaupt, woher soll denn der wissen, was ich je gesagt, gedacht, getan habe? Kann doch Themenwurst sein. Also Königsparty, cool, aber ich gehe so hin. Und während du so denkst, ertönt eine Posaune und sagt, denk mal kurz nach. Meinst du wirklich, dass du so dahin möchtest? Denkst du wirklich, dass es cool ist, so zu diesem König zu gehen? Und vielleicht bist du ein hartnäckiger und so, ja, reicht schon, meck, Posaune. Und du denkst nochmal, na, das muss schon reichen, meck, Posaune. 100 Mal ertönt dieses Ding an dem Tag. Und jedes Mal ist es ein Aufruf in deinem Leben, denk nochmal nach. Meinst du nicht, du solltest dich versöhnen? Meinst du nicht, da gibt es Dinge, die du klar machen solltest? Versöhnt euch mit Gott. Endzeit heißt nichts anderes als die Erinnerung, Jesus wird wiederkommen. Und es wird einen Gerichtstag Gottes geben. Aber Gott gibt dir die einmalige Gelegenheit, durch Jesus Christus alles, wirklich alles abzulegen, was dich jemals von ihm getrennt hat. Alles zu säubern, was dich jemals schmutzig gemacht hat. Alles zu erledigen, was du jemals schuldig geblieben bist. Und du wirst rein und weiß und clean vor diesem Gott stehen. Und die Posaune ruft in dein Leben und sagt, hey, denk nach. Meinst du nicht, du brauchst das? Endzeit. Mächtiges Wort. Viel wurde drüber geredet, vieles wurde drüber geschrieben. Ich möchte nur ein paar Dinge dazu sagen. Das erste, es gab seit Jesus hier war schon immer Generationen, die gesagt haben, jetzt ist es soweit. Es gab schon immer Generationen, die dachten, das ist jetzt das Ende. Es gab schon immer das Böse. Es gab schon immer böse Menschen. Es gab seit Jesus immer auch Antichristliches in dieser Welt. Es gab immer Dinge, wo du sagen kannst, boah, hallo. Manche Leute sagen mir heute, hey, wir leben in einer Zeit, da kannst du keine Kinder mehr kriegen. Meine Mutter ist 1944 geboren. Meint ihr, das war cooler? Das gab es schon immer, das ist nicht neu. Und doch gibt es Dinge, die sind neu. Es gibt Zeichen, die unsere Generation hat, die es bisher nicht gegeben hat. Und ich möchte euch diese Zeichen aufzeigen. Das Erste, Israel existiert als Staat. Mir tut es abartig weh in meinem Herz zu sehen, was momentan in unserem Land passiert, was sich in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat. Es ist heute wieder möglich hier in Deutschland, aufgrund einer Diskussion, die völlig gaga ist, ist es wieder möglich, dich offen gegen Israel zu stellen und zu sagen, es gibt gute Gründe, es gibt vernünftige Gründe und alles und wir können dagegen und wir haben ein Klima, das es wieder zulässt, dass Antisemitismus wieder möglich ist in unserem Land. Das tut mir weh, denn wir Christen sollten aufstehen. Unser Herr heißt nicht Jesus, unser Herr heißt Jeschua. Unser Herr ist Jude. Und er war Jude, als er hier auf der Welt war. Und er ist als Jude in den Himmel gefahren. Und er wird als Jude wiederkommen. Und er wird in Israel wiederkommen. Nicht in Reutlingen. Dort werden wir ihn sehen, aber er wird in Israel wiederkommen. Und das ist möglich seit 1948, denn der Staat existiert wieder. Wenn heute auf deutschen Straßen und Schulen Antisemitismus wieder möglich ist, dann sollten wir mal die Ohren aufsperren. Gott gibt uns einen Wake-up-Call. Aufwachen. Das zweite Zeichen. Weltweite Technologie wie Satelliten-TV und Internet haben wir heute. Offenbarung 11, dort steht was völlig Verrücktes. Das heißt, in der Endzeit wird es zwei Kollegen geben, die werden preachen wie die Sau und die werden agieren und wild umeinander tun wie blöd. Und die ganze Welt wird ihnen zuschauen. Sie werden sterben und ihre Leichname werden in der Straße von Jerusalem in Israel liegen. Und die ganze Welt wird sie sehen. Hey, Jahrtausende haben die Leute gesagt, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das möglich sein? Falls du Fragen hast, schau dir mal die Statistik an, wie viele das letzte WM-Endspiel gesehen haben. Wir haben die Technik. Nicht morgen, heute. Das dritte Zeichen, das menschliche Know-how explodiert. Das sagt Daniel schon im ersten Teil der Bibel in Daniel 12. Das menschliche Know-how explodiert. Was soll das? Jahrhunderte hatte man keine Vorstellung davon. Im Jahr 1900 hat sich das Wissen der Menschheit innerhalb von 100 Jahren verdoppelt. Ja, da hat irgendwann mal ein Bäcker festgestellt, boah, so, wenn du da ein bisschen Kümmel ins Brot tust, dann ist es gut gegen Bauchschmerzen. 100 Jahre später haben das andere auch gewusst. So schnell war man. 1945 hat sich das Wissen alle 25 Jahre verdoppelt. Heute verdoppelt sich das Wissen der gesamten Menschheit innerhalb von 13 Monaten. IBM hat eine Rechnung aufgestellt und hat diesen Zyklus berücksichtigt und hat ausgerechnet, es wird noch ein paar Monate dauern und dann wird sich das Wissen der Menschheit alle 13 Stunden erneuern. Das vierte Zeichen. Weltweite finanzielle Technik zur Kontrolle der Menschen ist möglich. Wie soll das denn gehen? Wir sind soweit. Ist alles da. Es gibt die Möglichkeit, über einen Chip zu bezahlen. Und das heißt in der Offenbarung, es wird ein Zeichen sein, das die Leute tragen auf der Stirn oder auf der Hand. Ein Zeichen, mit dem sie alles kaufen und verkaufen und bezahlen können. Die Technik ist da. Leute, aufwachen. Es geht nicht um irgendwas, was mal kommen wird. Es ist jetzt, es ist heute. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Das ist das Fatale daran. Die sagt, ihr lieben Technikfreaks, die das alles so ultra geil finden, sagt, macht nicht mit. das Bargeld ist gerade dabei, abgeschafft zu werden. Warum? Es gibt nur ein Ziel, damit das Zeichen funktioniert. Und wisst ihr, ich bin nicht der Rebell, der gegen alles ist, aber es gibt Dinge, da ist die Bibel weder ironisch, noch ist sie irgendwie komisch. Sie sagt glasklar, macht nicht mit. Wacht auf. Das sind Zeichen der Endzeit. Das fünfte Zeichen, spektakuläre Zeichen am Himmel geschehen, beschrieben in Joel 3:3-4. Da ist die Rede von Sonnenfinsternis und Blutmonden. Und ich habe euch hier ein paar Daten aufgeschrieben, die sind super, super spannend. 1493-94, rund um Rosh Hashanah, gab es einen Blutmond. Und was geschah in diesem Jahr? Amerika wurde entdeckt. Warum ist das cool? Weil wir endlich irgendwie eine Heimat für Donald Trump gefunden haben. Nein. Im Mittelalter wurden die Juden in Europa verfolgt ohne Ende. Das, was Hitler vorhatte, wäre im Mittelalter beinahe gelungen, wenn Amerika nicht entdeckt worden wäre. Zu Tausenden sind sie geflohen und haben in Amerika überlebt. Das nächste Datum, 1949, Rosh Hashanah, es gibt einen Blutmond. Israel wird als Staat gegründet und einer der abgefahrensten Kriege ever findet statt. Israel, wenn du es auf der Landkarte anguckst, Israel ist so groß wie Hessen. Und da ist eine Mega-Armee, hat sich aufgemacht, um Israel auszuradieren. Und Israel hält stand. Ein Ding der Unmöglichkeit. 1967-68, der sogenannte Sechstagekrieg. Eine Monsterarmee ist sich einig darin, dass Israel wieder weg muss. Das passt nicht in den Nahen Osten. Und sie machen sich auf und es gibt Krieg und innerhalb von 6 Tagen gewinnt Israel. 2014-2015, Rosh Hashanah findet statt. Und es gibt nicht nur einen Blutmond, es gibt zeitgleich einen Supermond. Am Himmel der Blutmond, blutrot, monstergroß. Ich weiß nicht, wer von euch damals draußen war. Ich habe ihn gesehen, ich bin erschrocken. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Warum macht Gott das? Gott setzt ein Zeichen an den Himmel, blutrot, das kennen wir, das Blut Jesu. Gott setzt ein Zeichen an den Himmel und jetzt kommt das Krasse. Das hat er Jahrtausende vorher angekündigt. Alles, was du zur Endzeit findest, ist seit Jahrtausenden angekündigt. Warum? Gott hat nur ein einziges Ziel dahinter. Er möchte dir und mir sagen, hey, ich hab's im Griff. Das, was da geschieht gerade, ist schwierig, ist kompliziert. Es ist schrecklich, aber ich habe die Kontrolle nicht verloren. Jetzt stehen wir da als eine Generation, in der auf einmal all das möglich ist, was die Bibel beschrieben hat, was es braucht, damit Jesus wiederkommen kann. Und wisst ihr was? Das kann dir Angst machen. Du kannst Angst bekommen über diese Zeit. Und wir sind mittendrin in dieser Angst. Die Bibel beschreibt ganz genau, was mit den Menschen geschehen wird, die die Hoffnung auf Jesus nicht haben. Das heißt, sie werden irre vor Angst. Wir sind mittendrin. Wenn du es nicht glaubst, mach die Augen auf. Schau mal in Facebook rein. Die letzten Wochen, viele haben Chemnitz miterlebt, was dort passiert ist, irgendwas gehört. Mir geht es jetzt nicht um eine Bewertung. Ich möchte dir nur sagen, was dort gerade stattfindet. Mal völlig gleichgültig, ob links oder rechts oder mit oder was auch immer. Du entdeckst die blanke Angst. Menschen haben Angst vor Fremden, vor der Zukunft, vor dem Bösen, vor Mangel, vor Ratlosigkeit. Sie haben Angst. Und diese Angst wird sie verrückt machen. Und Gott sagt, hey, ich mache all diesen Zinnober, die Zeichen am Himmel, meine Vorhersagen, all das mache ich, damit du mich erkennst. In Lukas 21 heißt es, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Das Reich Gottes ist nahe und wir brauchen die Jesusbrille. Hier ist nicht die Rede von einem Reich, das irgendwann kommen wird. Jesus hat gesagt, es ist jetzt schon hier. Und wisst ihr, in all dieser dunklen, schwierigen Zeit, dieser Endzeit, gibt es eine Parallelentwicklung. Gottes Kinder werden klar sichtbar. Sein Reich ist auf dieser Erde. Sein Reich entwickelt sich. Sein Reich ist zu erkennen. Und man wird sehen, was schwarz und was weiß ist. Und Jesus hat uns mitten hineinberufen. Ich habe euch hier was mitgebracht heute. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, hey, ihr solltet eins wissen, ihr seid das Licht der Welt. Und ich glaube, wir sind wie die Jünger, wir sagen, ja, schon, aber so ein Licht, das sollte schon perfekt sein. Das sollte eine mega geniale Kerze sein, schön gerade. Und ich habe euch ein Exemplar mitgebracht, das ist verschrumpelt, das ist eingeschmolzen, das ist abgebrochen, das ist dreckig. Und vielleicht geht's dir wie mir. Solange du in einer Zeit lebst, in der es hell ist, in der die Scheinwerfer an sind, dann nimmst du noch nicht mal richtig wahr, dass dieses Ding leuchtet. Und du denkst so, ja und? Was soll ich damit? Die Endzeit ist eine Zeit, in der es dunkel wird. In der es immer dunkler wird in dieser Welt. Und die Scheinwerfer mehr und mehr ausgehen werden. Und in dieser Zeit wird das Licht, das Gott in dir angezündet hat, immer stärker. Und die Welt wird es sehen und sie wird es erkennen. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Licht nicht ausgehen wird. Dass egal wie dunkel es in dieser Welt wird, dein Licht wird leuchten in uns. Und ich danke dir, dass du uns aufgerufen hast, uns nicht zu fürchten. Und ich wünsche dir und mir, dass du diesen Wake-up-Call Gottes in deinem Leben hörst.